Der Retrocast. Euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
Nach Conan der Barbar und Conan der Zerstörer geht's heute um Red Sonja. Hallo Todde.
Hallo Kai.
Und hallo Moritz.
Ahoi, hoi.
Ja, mal sehen, ob das hier jetzt unser letztes vorerst gemeinsames Projekt sein wird. Also wir haben uns ja noch ein paar Ideen rausgesucht, aber ob wir die wirklich umsetzen werden oder wollen, das ist dann noch eine andere Frage.
Und ihr solltet vor einer mehr Angst haben als vor der anderen.
Oh ja, genau. Red Sonja, quasi auch ein Barbarenfilm, nur diesmal im Vergleich zum Conan ein bisschen invertiert. Also diesmal haben wir Brigitte Nielsen als Red Sonja dabei. Trotzdem auch Arnie, der hier aber nicht Conan, sondern Kalidor spielt, aber eigentlich auch ein Conan ist, so ein bisschen.
Ja, also Kalidor ist auch nur deswegen nicht Conan, weil sie die Namensrechte für Conan nicht hatten.
Aber er sieht eigentlich auch genauso aus.
Und vielleicht noch zur Einordnung, es ist ja Conan 3 mit abgefeilter Seriennummer und die Budgets gehen pro Film immer weiter runter. Ich bin froh, dass da nicht noch ein vierter und fünfter rauskam, denn dieser hier sollte 11 Mille Dollar kosten, ist dann aber bei 15 Millionen Dollar gelandet. Scheinbar, das habe ich auf meiner Blu-ray, die ich mir extra für euch alle gekauft habe, gehört in einem Kommentar, weil Danilo Donati, der Ausstatter für Fellini-Produktionen unter anderem war, unfassbar viel Kohle für Kostüme und Schnickschnack ausgegeben hat. Und 15 Millionen. Aber es ging immer weiter runter mit dem Geld. Mit die Kohlen, wie wir Barbaren sagen.
Ja, nicht nur mit den Kohlen, sondern der hat auch nur 15% positive Rezensionen bei Rotten Tomatoes. Also.
Immerhin.
Ja. Auch damit ging es bergab.
Ja, definitiv. Und das Lustige ist, was ich gelesen habe, ist, dass ursprünglich die Rolle von Arnie selber eigentlich nur als so eine Art Cameo verkauft wurde. Er sich dann schon irgendwie ein bisschen gewundert hat, warum für sein Cameo 4 Wochen Drehzeit anfallen und halt dann so durch diverse Schnitte, was man teilweise im Film auch extrem sieht, seine Rolle dann aufgebläht wurde, weil es gibt wirklich so ein paar Szenen, wenn man dieses Wissen im Hintergrund hat, wo man eindeutig sieht, wenn man darauf achtet, dass man gerade dreimal dieselbe Szene von Arnie sieht, aber aus verschiedenen Blickwinkeln gefilmt, einfach damit es länger wirkt.
Ja, also Arnie ist ja in dem Film eigentlich auch eher so wie bei Ice Age Scrat. Der taucht immer mal wieder auf für 2 Szenen und ist dann irgendwie wieder eine Weile verschwunden. Keiner weiß, was der macht in der Zeit so richtig, aber so fühlte es sich für mich an.
Aber dafür sieht es auf vielen Kinoplakaten immerhin so aus, als wäre der Film Kalidor und die Rache der Schwertkämpferin, weil Arnie da doch häufig überraschend viel Platz einnimmt auf den Plakaten.
Ja, ich finde es fast enttäuschend, dass Arnie hier überhaupt dabei ist, weil eigentlich rettet er am Ende mal wieder den Tag. Ohne ihn hätte auch nichts funktioniert in dem Film und das finde ich eigentlich so den größten Kritikpunkt an dem Film. Also wenn man schon einen barbaren Frauenfilm macht, dann hätte es auch irgendwie vollumfänglich das sein sollen.
Ja, aber er ist ja der große Lord.
Ja, der Lord Siegelbewahrer, wie wir bei Die Zwei gerne sagen.
Ja, also ich muss sagen, ich gebe dir recht, aber der Film hat und ich sag mal, da spreche ich jetzt mal einen von diversen Elefanten im Raum an, der Film hat für mich sowieso dafür, dass ja zumindest vom Titel her, der Film ja doch eher so einen Fokus auf die Frau legen sollte, theoretisch, hat speziell durch die Synchronisation von unserem Lieblingsdialogregisseur und Übersetzer so einige Schwachstellen untergejubelt gekriegt, die es in der Originalversion gar nicht gab. Also die erste Stelle, bei der mir das aufgefallen ist und bei der habe ich dann auch zum ersten ersten Mal, nicht zum letzten Mal in diesem Film, aber mal auf die englische Tonspur geschaltet ist, am Anfang, als unsere Sonja den Kampf mit dem Großmeister hat und ihn überzeugt, hey, jetzt ist sie selber auch eine Schwertgroßmeisterin und dann gehen sie ja zusammen zum Waffenschmied und der Großmeister kauft der kleinen Sonja ihr erstes Schwert und in der deutschen Version ja, wird sie quasi zu diesem Schwert hingerufen, hingezogen und greift instinktiv ihr Schwert. Und in der deutschen Version müssen wir dann natürlich nochmal den Großmeister hören, der ihr jetzt erstmal erklärt, dass sie das richtige Schwert ausgewählt hat und dass das ja jetzt ihr Schwert ist und so. Ich sag mal so, in der englischen Version begreift Red Sonja das alles, ohne dass der Großmeister ihr was erzählt. Da besteht die Szene wirklich nur daraus, dass sie das Schwert hochhält. Wir haben diese himmlischen Chöre im Hintergrund und ja, dann kommt halt irgendwann Kalidor angeritten und ja, solche Szenen gibt es häufiger in der deutschen Version.
Ja, das ist ja so ein typisches Rainer Brandt-Phänomen, dass wenn man irgendwelche Charaktere gerade nicht sieht, kann man die natürlich aus dem Off sprechen lassen. Das hat man bei Bud Spencer ja ganz häufig, dass Charaktere, gut, bei Rainer Brandt war es scheißegal, die hat auch Charaktere reden lassen, wenn sie gerade die Fresse gehalten haben und das offensichtlich auch gesehen hat. Aber ja, ist schon sehr bemerkenswert, auch bei dieser Schwertszene. Da standen auch ein paar lächerlich große und hässliche Schwerter dabei, die sehr nach Plastik aussahen, aber war insgesamt schon ganz witzig.
Ja, und es lässt halt schon mal erahnen, ne, wie gesagt, und der gute Rainer Brandt, ich möchte ihm jetzt nichts unterstellen, aber ich habe auch schon mal so ein, zwei Interviewschnipsel mit ihm gesehen. Ich vermute mal, dass er zumindest in den 80ern vielleicht nicht der größte Frauenversteher war und ja, wie gesagt, das schimmert aus meiner Sicht auch bei diesem Film immer mal gerne durch.
Bevor wir jetzt aber zu vielleicht Handlungen, Akteuren, Akteurinnen und Synchronleistung kommen, muss ich erstmal loswerden. Die ersten 5 Minuten dieser ursprünglich kurz, eigentlich ist es ja eine Rachegeschichte, so klassisch wie all diese Barbarinnen-Filme, aber in den ersten Minuten, nachdem das da mit diesem Haus war, okay, kann man ein Haus abgebrannt, mir alles egal, dann wird nur noch in malerischer Bergkulisse geritten. Und ich hatte ganz, ganz starke Winnetou und Old Shatterhand-Vibes. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass die beiden sich mit ihren Pferden treffen. Und dann sie sagt, mein weißer Bruder Arnie. Und sie sich in die Arme fallen. Ich habe nachher es gerafft. Ich dachte, wo ist die verteufelt gute Basil Polidoris-Musik hin? Hier, das ist nur von diesem unbekannten, merkwürdigen Ennio Morricone gemacht worden, von der Musik her. Das heißt aber, da kommen diese krassen Western-Vibes her. Ich war ursprünglich sehr, sehr irritiert, was man da mit mir machte. Aber das hat sich dann so ein bisschen ausgelassen, weil da dachte ich, die haben auf Todde gehört und wieder so lange, schöne Reit- und Landschaftsaufnahmen gemacht. Aber dann haben sie die völlig falsche Musik drunter gelegt. Da kommt gleich Fuzzi und der Peitschenheini um die Ecke. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ich liebe Ennio Morricone, aber doch nicht da.
Und vor allen Dingen hat mich diese Szene noch aus einem anderen Grund sehr irritiert, weil ich habe mir gedacht, meine Güte, also hätte ich gar nicht gedacht, dass Brigitte Nielsen für den Film so krass trainiert hat, bis ich irgendwann gecheckt habe, dass ich Arnie sehe und nicht Brigitte Nielsen.
Aber zu Brigitte Nielsens Trainingszustand auch noch, du hast eben schon die Szene beschrieben, wo sie dann so vor dem Großmeister kämpft und so. Und da kämpft sie ja gegen so einen Typ, den sie total brutal fertig macht, aber du siehst nur die Unterarme mit dem Schwert. Und mein Gehirn sagt die ganze Zeit, das muss die Schwertkämpferin sein, aber das sind definitiv Männerarme. Sind niemals nicht Brigitte Nielsens Unterarme. Und dann natürlich schneidet die Kamera doch auf sie und das war sie doch. Aber ich wette alles, dass das fremder Leuts Unterarme waren. Es gibt sicher Unterarm-Models in Italien, wo alles gedreht wurde.
Da bin ich mir sicher. Es gibt auch, also jetzt mal abgesehen von diesem Film, es gibt auch ganz oft so in Filmen so Szenen, wo der Hauptdarsteller zwar ständig Schusswaffen benutzt, du den Hauptdarsteller aber nie wirklich siehst, wie er eine Schusswaffe benutzt, sondern du siehst Arme, die eine Schusswaffe benutzen, und du siehst den Hauptdarsteller, aber du siehst nie den Hauptdarsteller und die abgefeuerte Waffe. Ich glaube, das war schon so ein Vorreiter für dieses Phänomen.
Ja, der Film beginnt ja auch, und das haben Toto und ich zuletzt in manchen Crossovers schon häufiger gesagt, mit so einer Märchenstunde, die uns erstmal alles so zusammenfassen. Ganz toll, dass da auch dieser komische Geist auftaucht, mit diesem in diesem falschen Wald, der so nach Matte-Painting aussah.
Ja, aber Kai, und speziell Moritz, also der Geist, das ist doch der Spielleiter gewesen, oder?
Vor allen Dingen,
weil er ja auch direkt zu Red Sonja gesprochen hat. So, dir ist das und das passiert. Deine Familie wurde so und so niedergemetzelt. Dann ist dir das und das widerfahren. Aber jetzt bist du hier. Also,
die hatte Erinnerungslücken auf jeden Fall. Nein, das stimmt. Das hört sich wirklich so an wie in einer Rollenspielsitzung, wenn die Spielleitung nochmal zusammenfasst. Ja. Was so passiert ist, ja, absolut.
Genau, damit alle am Tisch auch begreifen, um was es überhaupt gerade geht.
Ja. Genau.
Ja, und als nächstes sehen wir dann schon, wie gesagt, Arnie, der reitet ja eigentlich zu der Zerstörung des, in Anführungszeichen, Talismans, muss aber halt einen anderen Weg reiten, weil die Brücke kaputt ist.
Ja,
so die Ausgangslage und diese Kugel, die finde ich auch bemerkenswert. Also ich habe anfangs gar nicht begriffen, was die da tun, weil die sagen ja, die wollen das Ding zerstören und tun dann diesen Schutzstein irgendwie oder was auch immer das sein sollte, der aber scheinbar auch eine unterirdische Müllpresse in einem mit war, wo die Damen danach noch reingeworfen werden zur...
Der Verbannungscontainer.
Der Verbannungscontainer. Und...
Der ganz ist doch bei Ghostbusters geklaut.
Genau, aber bemerkenswert ist, dass dieses Ding, was diese Kugel ja eigentlich zerstören soll, ja innen hohl war. Also habe ich erstmal nicht so ganz nachvollziehen können, was das sein soll überhaupt.
Ja, die Kugel muss ja nur ins Dunkel.
Ja,
weil
ja,
die Kugel
klar.
Ja, dadurch immer mehr, also ist schon mal sowieso eine etwas fragwürdige Installation, dass man sagt, diese Kugel wird immer mächtiger, je mehr Licht sie abkriegt und vor allen Dingen, ja, wenn sie irgendwann zu viel Licht abkriegt, dann zerstört sie halt die ganze Welt. Pech gehabt.
In 13 Tagen. In genau 13 ja. Tagen. Woher weiß man das? Ja. Wie oft hat ihn die Welt schon zerstört? Also, ja.
Lustig wäre, wenn die 13 Tage abwarten und anstatt, dass die Kugel dann die Welt zerstört, dann macht sie einfach nur wie bei so einem Luftballon so pfiiiit und dann sackt die einfach in sich zusammen und gar nichts passiert.
Genau. Moritz, was hast du zur Kugel zu sagen?
Ich möchte da nicht drüber reden. Nein. Ja, das ist so ein klassisches MacGuffin, heißt das in der Fachsprache. Es ist halt irgend so ein Ding, was irgendwas macht. Das ist ehrlich gesagt, Kai kritisierte es schon off-record. Es ist kein Talisman, es ist kein Amulett. Es ist halt ein verdammter, grünleuchtender Fußball.
Und, ja, ich glaube, Reliquie wäre eigentlich das bessere Wort.
Ja, eine
Wort
Reliquie wäre schön. Ja. Oder ja. Halt grünes Zerstörungsding, sie wäre mir auch egal.
Ja, auch bemerkenswert. Also, die lagern das Ding da. Und was passiert übrigens, wenn es dunkel wird und keine Beleuchtung da ist? Also ich habe mir ja Fragen gestellt.
Dann verliert es wieder an Macht. Vielleicht ist das so ein bisschen wie so eine Solarpanel, aber an das keine Batterie angeschlossen ist. Also, ne, solange. Kommt immer mehr Energie und bei Dunkel, ja. Weil es muss ja auch einen Grund haben, warum die Königin die ganzen Kerzen in dem Saal aufgestellt hat, damit es da auch ja hell bleibt.
Hätte das Ding nicht unfassbar mächtig werden müssen, wenn man später quasi in den Schicksalsberg hineinwirft und es sich quasi der extrem hellen Lava nähert? Also
das,
da sind doch ein paar
das
Fragen.
War ja so wie, das war auch ein Gedanke, den ich hatte, weil das Ding ja hinterher in die Lava geworfen wird und ich mir gedacht habe, Moment mal, wo kann es denn heller sein als mitten in Lava? Also...
Spannend, aber ja, Arnie redet ja auch erstmal nicht. Also die ersten Szenen, die man von ihm sieht, entweder er reitet oder er macht nur irgendwelche Gesten, bevor
ja,
er.
Ja, aber dafür ist sein erster übersetzter Satz direkt schon bescheuert, weil er einfach komisch übersetzt wird, weil ich habe ja sowieso ein komisches, ich finde es ja sowieso sehr komisch, dass Red Sonja manchmal Sonja genannt wird. Von manchen Leuten wird sie Red Sonja genannt und unser Arnie in der deutschen Version ist sein erster Satz: Ich suche die Red Sonja. Also, da klingt es ja eher so, als ob so Red Sonja sowas wie so eine Art Titel wäre. Das Lustige ist, das ist ja die erste Stelle gewesen, die ich dann nochmal zurückgespult und auf Englisch angeguckt habe. In der englischen Version sagt er einfach nur, dass er Red Sonja sucht, ohne irgendeinen Artikel. Also, da passt es irgendwie wieder zu dem Namen, den sie einfach benutzt. Also, das ist schon kurios gewesen. Also, vor allen Dingen, weil die Red Sonja wird sie ja sonst auch an keiner Stelle in dem Film mehr genannt.
Ja. Ach, Moritz, erzähl uns mal, um was geht's denn hier in dem Film
überhaupt?
Ja,
das ist schwierig.
Ja.
Die, es geht im Prinzip darum, dass es dieses Amulett gibt, Talisman, was auch immer, das wird geklaut von Königin Gedren. Und das muss irgendwie verhindert werden. Innerhalb, du sagtest es schon, genau den klassischen 13 Tagen, weil sonst es ein großes Unglück gibt. Und direkt zu Beginn muss ich sagen, da als das Amulett geklaut wird, die Szene fand ich im Tempel mit der Schwester von Red Sonja, fand ich wirklich gar nicht so übel. Da beginnt es zwar schon so, dass man ordentlich Pappmaché an den Wänden sehen kann, aber der legendäre Danilo Donati hat da gute Arbeit geleistet und echt stabile Kostüme für die ganzen Kultistinnen gebaut. Also Respekt, das gefällt mir. Naja, ja. Auf jeden Fall. Rambo, Conan, ihr wisst schon, Kalidor findet dann die schwer verwundete Schwester und bringt gerade noch Sonja zu ihr, bevor sie stirbt. Und dann sollen die beiden, dachte ich an dieser Stelle, diesen Talisman zurückholen, aber Red Sonja arbeitet nicht mit Amateuren. Und deswegen weist sie Kalidor zurück, ohne zu wissen, dass er der Supertyp ist, der sowieso da hinter der ganzen Sache steckt, und reitet alleine los. Und jetzt kommt erstmal meine liebste Szene, und zwar in der Festung von Brütak. Erstmal klassisch von Michel Chevalier gesprochen, Burt Reynolds, James Earl Jones, John Rhys Davies, klassisch Superstimme. Der Typ hat einen tollen, angeklebten, roten, zwergischen Bart. Und die beiden kämpfen jetzt, pass auf, und ich lese euch mal zwei deutsche Dialogszenen aus diesem Kampf vor, denn die kämpfen ja nicht still. Da prallen immer Schwerter aufeinander, also so richtig geil gekämpft wird da nicht, muss ich zugeben. In diesem ganzen Film gibt es keine richtig coole Kampfchoreografie. Es macht halt viel Klang, Klong, Kling, Klöng. Ja. So, aber ihr sagt mir jetzt, woran euch diese beiden Szenen gemahnen. Sie kämpfen, sie sagt, er sagt, ich werde die Augen rausreißen. Ich brauche keine Augen, wenn ich dich schon auf 100 Schritt riechen kann. Dann plingtong, klingtong, geht's weiter. Ich werde aus deinen Eingeweiden die Zukunft lesen, Rotschopf. Und jetzt sagt ihr mir bitte, welche berühmte Piraten-Computerspielreihe hatte ähnliche Gefechte?
Ja, es hat schon was von Beleidigungsfechten.
Ich hab gedacht, also. Alter, hört mit den Beleidigungsfechten auf und kämpft vernünftig.
Ja, vor allen Dingen bei dem letzten Zitat, was du gebracht hast, du hast es gerade schon erwähnt. Ihm wurde ein roter Bart angeklebt. Er hat rote Haare. Und er beleidigt sie als Rotschopf. Wo ich auch gedacht habe, okay, wer im Glashaus sitzt
und glaub,
so.
Ich glaube, der mag nur keine glatten roten Haare. Zumselig ist okay.
Ja, ich habe mich vor allem gefragt, was das für eine lächerliche Burg ist. Also die sah ja sehr heruntergekommen aus, wie so eine Ruine eigentlich schon. Und dann ist da eigentlich nur so eine Art Bett drin aufgebaut, wo ganz viele Ritter drumherum stehen. Was machen die da den ganzen Tag? Und ja, das sind so einige Dinge, die ich mich gefragt habe. Das
tolle,
ist natürlich nur für den Moment. Und der Film
Rüstungen.
Wird in ganz, ganz vielen Momenten einfach sehr theaterhaft.
Mhm. Ja, es ist wirklich so Bühnen. Wo
ja,
die einfach
genau,
immer wieder
ja,
bereitet werden. Aber tolle Metallrüstungen, die irgendwie nichts schützen. Du kannst da überall reinhauen, wo du möchtest. Die sind nur schwer und doof wahrscheinlich. Aber Danilo, mein Freund Donati, konnte sich austoben.
Aber in dieser Welt brauchst du ja auch gar keine Rüstung in einem Schwertkampf, weil das, worauf in einem Schwertkampf geschlagen wird, in dieser Welt ja immer Schwerter sind.
Ja,
das heißt, solange du ein Schwert hast, brauchst du, ist eigentlich egal, du könntest nackt antreten, es wird ja immer nur auf das Schwert gehauen. Also von daher.
Ja, das hat dieser eine Meister den allen beigebracht, damit genau. Es nicht so viele Verletzungen gibt.
Deswegen ist das der Großmeister. Jetzt haben wir es.
Ihr könntet euch mit diesen Schwertern echt schlimm verletzen. Ihr solltet immer auf das andere Schwert hauen.
Ja, also den Großmeister, zumindest in der deutschen Synchro, da habe ich sowieso so ein paar Fragen, weil der empfiehlt Red Sonja ja auch, du musst dich der Männerwelt unbedingt mal ein bisschen öffnen. Also nicht alle Kerle sind schlecht und so auf die Art. Also da habe ich auch schon gedacht, was sind das denn jetzt für Weisheiten?
Ja, ja, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Da muss ich aber sagen, also da habe ich nicht auf Englisch umgeschaltet, aber da würde ich auch davon ausgehen, dass das tatsächlich in der Originalversion auch so ist, weil Rainer Brandt zwar vieles noch mal ein bisschen auf 11 gedreht hat, aber das meiste oder vieles davon ist tatsächlich im Film aber vorhanden gewesen und von daher vermute ich mal einfach, das ist wirklich eine Szene, die wahrscheinlich sogar noch relativ nah am Original ist, aber bei dem unter anderem bei dem Großmeister und auch bei Birgitte Nielsen muss man sagen, ja, Rainer Brandt-Synchro auf der einen Seite ein bisschen Fluch, aber speziell bei den beiden auch Segen, weil die sind echt beide nicht mit besonderen Schauspielskills gesegnet. Speziell nicht, wenn sie sprechen. Und das kommt in der deutschen Synchro noch wesentlich besser rüber als im Original. Also da hat die Synchro wirklich noch was gerettet. Vielleicht weniger Rainer Brandt als die guten Synchronsprecher, ja, muss man auch dazu sagen.
Aber dafür reitet sie bei Prinz Tarn und Falcon wieder alles nieder. Das sind ja so unfassbar schlechte Comic Reliefs, dass es mich geschüttelt hat. Aber auch da können wir gerne in Ruhe später drüber reden, wenn wir dort ankommen.
Ja, ach, interessant. Natürlich auch braucht jeder dieser Barbarenfilme auch irgendwie so einen sehr überspitzten und lächerlichen Charakter. In dem Fall sogar zwei nervige, nämlich der kleine Junge und sein Diener, nenne ich es mal. Ja, was haltet ihr von denen?
Ja, er ist Prinz und sein Königreich wurde auch von Königin Gedrin zerstört mit Hilfe des Kristalls. Und er hat jetzt nur noch diesen einen etwas kräftigeren, ihm aber deutlich untergebenen Herrn, der sich um ihn kümmert. Und bei dem Prinz ist halt noch nicht so richtig angekommen, dass sein Reich weg ist. Das ist ein bisschen problematisch und soll zu vielen witzigen Sprüchen und Verstrickungen führen. Aber mich hat das wahnsinnig gemacht.
Ja, muss ich aber auch, also es ist leider im Moment ne, für diesen Film ist das einfach so mein Steckenpferd. Da muss ich leider wieder die Synchro ohrfeigen, weil die sind natürlich auch in der englischen Version Comic Relief, aber die sind nicht ansatzweise so witzig angelegt, wie es unser Rainer Brandt gemacht hat. Es gibt ja beispielsweise eine Szene, wo sie Unterschlupf suchen, weil ja ein Sturm beschworen wurde mit Hilfe des Talisman. Ich zitiere, ein kleiner Sturm.
Ja, ja.
So, und da gibt's ja diese Szene, in der dann Red Sonja sagt so, ich sollte eigentlich da draußen rumreiten und dann so, ja nee, aber wir sind doch hier in Sicherheit. Ach was, ich muss nicht in Sicherheit. Und wo ist denn eigentlich der Junge? Und dann kommt ja so nach dem Motto, na, ich hab dem doch gesagt, der soll hier bleiben, na hör mal, der kann sich jetzt aber einen von mir anhören. Also, es ist leider noch nicht mal sehr weit vom Originaldialog entfernt, wie ich es jetzt ausgedrückt habe. In der englischen Version ist es einfach nur so, dass er sagt, er hat mir versprochen, er würde nicht weit weglaufen, ich gehe ihn mal suchen.
Ja.
So, zum Beispiel. Und dann wird halt aus der Szene auf einmal was ganz anderes als diese lustigen Sachen, die uns Rainer Brandt halt da so kredenzt hat.
Ja, aber wir haben ja diesen, also Moritz hat eben hier diesen Schnauzbart-Typi erzählt, hast du da vielleicht den falschen Namen zitiert? Der heißt doch Freitag oder Breitag oder ja, sowas. Genau. Falcon ist ja der Diener eigentlich, genau, der von Paul L. Smith gespielt wird.
Genau. Ja. Aber wir gehen ja natürlich immer auf die Stimmen, ne? Und der Falcon, der Diener, der Kräftige, wird von Andreas Mannkopf gesprochen, der klassisch John Candy und Benny Hill beispielsweise unter seiner Fuchtel hatte als Stimme. was schon den Charakter nicht mehr schrecklich ernst anlegen kann von der Sache her. Ja. Und sehr witzig, und ich hätte es nie erkannt. Na, wer war Prinz Tarn?
Ach, habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet.
Der hat die bekannteste Stimme von allen, aber ein paar Jahre später. Denn das ist Gerrit Schmidt-Voss, der Leonardo DiCaprio und Sheldon aus der Big Bang Theory und natürlich für uns Hörspielmenschen Derek bei Point Whitmark spricht. Also, aber habe ich im Leben nicht erkannt. Habe ich nachgeguckt und dachte, huch, das hätte ich jetzt aber nicht erkannt.
Nee, da habe ich auch nicht drauf geachtet. Und was man aber leider noch sagen muss, bei der Stimme, John Candy und so, ja klar, gibt schon mal so eine gewisse Unseriosität vor, aber unser guter Rainer Brandt hatte ja auch noch die brillante Idee, dass Falcon natürlich auch ständig irgendwie lächerlich stottern muss.
Ja.
Was er im Original auch überhaupt nicht tut. Also.
Oh, nein.
Ja, das war so ein bisschen
nervig.
Wie gut,
dass ich nicht noch das Original gesehen habe, dann hätte ich mich noch mehr aufgeregt.
Oh ja. Aber Paul L. Smith, also ist ja auch, wenn man einen Vollbart dran klatscht, ist er ja auch ein gutes Bud Spencer-Double. Also es gab ja auch viele Filme, in denen er quasi im Schatten von Bud Spencer und Terence Hill ähnliche Filme gemacht hat. Und auch da demnächst mal bei Schläferz reingucken, nämlich der erste Film, den die beiden sich da anschauen, ist unter anderem so eine Bud Spencer-Kopie, wo Paul L. Smith quasi Bud Spencer spricht. Ja,
der ist das.
Ja, der ist das.
Verdammt, ja, jetzt wo du sagst. Ja. Stimmt. Aber ich muss direkt mal eine Lanze für Falcon brechen als Comic Relief. Also selbst für unseren Stotter Rainer Brandt Falcon, weil ich fand ihn im direkten Vergleich mit einem Malak so viel weniger nervig, alleine schon deswegen, weil er nicht ein komplett inkompetenter Comic Relief war, sondern er hat mit seiner komischen Knochenkeule auch durchaus mal den einen oder anderen Gegner weggefegt oder hat dann am Seil gezogen, was aus welchem Grund auch immer am Pferd dran hing, keine Ahnung, und hat damit das Pferd zu Boden gezogen. Also dem sind durchaus mal einige Sachen gelungen, die einem Malak alle nicht gelungen wären.
Und ich sage es ungern, aber er hat tatsächlich auch in der Beziehung zu Prinz Tarn in diesem Film durchaus eine Entwicklung durchlaufen und stellt sich am Schluss dann tatsächlich, also da merkt man, dass ihm auch was an ihm liegt als Mensch und der versucht, den Prinzen zu einem besseren Menschen zu machen. Ich war da durch 2-3 Sätze und die letzte Aktion, wo er dann sagt, ja komm, wir verlassen dich nicht, gib mir deine Hand und so, sehr überraschend. Wenig schlecht, möchte ich sagen. Ich möchte nicht so hochgreifen.
Und er hat ja hinterher noch seine kleine Knochenkeule mit dem Prinzen geteilt.
Oh, ja.
Also ich muss sagen, das war so eine Szene, die ich gleichzeitig total rührend und irgendwie total bescheuert fand, weil er ja immer mit der großen Seite der Knochenkeule rumläuft. Und dann halt, als der Prinz draußen steht, da kramt er sich da irgendwo im, ich nenn's mal, Ausschnitt rum und zieht dann da auf einmal den kleineren Teil von der Knochenkeule raus und übergibt dem dann den Prinzen.
Ja, ich sag mal, der Kleine, der ist ja auch irgendwie so eine Rohfassung von Kevin aus Kevin allein zu Hause. Also erstmal nur sehr nervig und eigentlich alle am Beleidigen nur die ganze Zeit. Also das konnte er gut und ja, ich fand den auch unfassbar nervig. Also so die ersten Szenen mit ihm, als sie da auf diesem schwingenden Dingen waren, was auch immer das darstellen sollte, da habe ich ihn schon wirklich als Arschlochkind in meinen Notizen eingetragen. Also da ging er mir schon direkt auf die Nüsse.
Aber an einer Stelle, also am Schluss rettet er ja sowieso tatsächlich alle, weil er sich dann in diesem Schluss-Dungeon-Tempel-Dinge sie auskennt. Aber zwischendurch hat er schon so einen weisen Moment. Brigitte Nielsen wirft ihm ja schon zwischendurch mal vor, dass er so sich mit Prinzessinnen vielleicht nicht so auskennt. Aber Kalidor und die Red Sonja kämpfen ja dann irgendwann mal so in diesem Wald so relativ unmotiviert vor sich hin, um zu gucken, wer wen warum begatten darf. Oder ich weiß nicht, ich habe das nicht ganz verstanden. Ich kenne mich auch mit Prinzessin nicht aus. Und Prinz Tarn steht daneben und sagt, warum kämpft sie eigentlich so hart? Sie will doch sowieso nicht gewinnen. Also der kleine Prinz sitzt daneben und erkennt, die könnte den Kalidor jetzt fertig machen, aber sie möchte ihm schon die Option geben, vielleicht doch zu gewinnen, denn dann könnte was aus den beiden werden, wenn sie im Kampf von einem Mann geschlagen wird. Und so gibt's erstmal nur ein klassisches Unentschieden und das wird auf später vielleicht vertagt.
wobei ja, sag ich mal, in der ganzen Sequenz, da hat ja auch uns Ani einen sehr, sehr schlauen Satz, als sie ihm dann sagt, nein, mich kriegt nur der Mann, der mich in einem fairen Kampf besiegt, so, okay, du willst also einen Mann, der dich töten will, ja. So, hä?
Ja, das stimmt, ja. Der war gut.
Genau, darfst du danach gleich beerdigen.
Ja, ich habe auch so überlegt, am besten wäre noch gewesen, wenn sie es noch weitergezogen hätten, so, mich kriegt nur der Mann, der mich in einem Kampf auf Leben und Tod besiegt, so. Moment mal.
Ja, aber viele ja, Synchro-Dinge auch gerade hier bei Falcon waren auch schon sehr Rainer Brandig. So. Also auch schon Anfang schon, als es so hieß, oh, wenn ich doch nur mehr trainiert hätte, weißt du, als er den da erstmalig geholt hat. Das sind eindeutig Rainer Brandig-Dinge, die im Original mit Sicherheit nicht gesagt werden.
Gerade auch bei Falcon muss ich sagen, da ist es mit Rainer Brandt auch dahingehend durchgegangen. Das ist, glaube ich, auch so gefühlt der am häufigsten Sätze von Rainer Brandt gekriegt hat, die im Englischen gar nicht gefallen sind. Also wo einfach gar nichts gesagt wurde.
Ja, aber im Vergleich zu Malak, ja, du hast vollkommen recht. Also er ist nicht nur kompetenter, sondern auch einfach der bessere Darsteller. Also den Mist, den er da macht, den muss man ja auch erstmal darstellen können. Während ich teilweise bei Brigitte Nielsen den Eindruck hatte, die hat ihr Schauspieltalent gleich in der Umkleidekabine gelassen.
Ich weiß gar nicht, ob es da was in der Umkleidekabine zu lassen gab. Also das muss man halt sagen, der Kurze, der uns ja auch so auf die Nüsse gegangen ist, Ernie Reyes Jr., der dann später noch durch die Turtles-Filme zu Ruhm und Reichtum kam und auch ein wirklich guter Kampfsportler ist, da erkennt man wieder so ein bisschen das Problem, was wir ja auch vorher bei Conan-Filmen schon hatten, dass Leute eben nicht wegen solcher Belanglosigkeiten wie Schauspieltalent gecastet wurden, sondern in den ersten Filmen, weil sie einfach Muckis hatten und jetzt haben wir halt, wir haben eine schöne Frau aus dem Ausland, wir haben einen kleinen Jungen, der kämpfen kann und wir haben halt Ani, der zu dem Zeitpunkt ja schon passabel spielen konnte, sage ich mal. Das Lustige ist, Brigitte Nielsen sollte ursprünglich gar nicht die Red Sonja spielen. Wisst ihr, welche Darstellerin da eigentlich vorgesehen war?
Glücklicherweise nicht.
Da war eine gewisse Sandal Bergman vorgesehen. Und wenn ihr euch den Cast anguckt, dann werdet ihr sehen, aber Moment mal, die spielt doch mit. Stimmt, das ist nämlich Königin Gedrin. Und Königin Gedrin, a.k.a. Sandal Bergman, kennen wir auch noch aus ein bis zwei anderen Conan-Filmen. Weil das war ja die Liebe seines Lebens.
Ja, ich war auch überrascht, wie wenig Conan sich freut, Valeria wiederzusehen. Da hatte ich mit mehr Begeisterung gerechnet, nachdem er in Teil 2 alles tut, um sie wieder unter die Leben zu holen. Dann ist sie da und dann ist es ihm auch wieder nicht recht.
Ja, aber sie hat wohl wirklich, also ursprünglich war sie wohl für die Rolle vorgesehen, hat die dann aber abgelehnt, weil sie nicht so in so ein Typecasting reinrutschen wollte und deswegen hat sie sich dann dazu entschieden, dass sie dann quasi den Bösewicht spielt und kleiner Spoiler von meiner Seite, ich finde, das hat sie gar nicht schlecht gemacht, also.
Hat die gut gemacht, ja.
Ich finde, sie hätte das wie Sandy Lyle in Und dann kam Polly machen sollen und die Rolle des Judas und des Jesus gleichzeitig spielen sollen, dann wäre der Film definitiv besser gewesen. Nein, ich fand auch, dass die das, also einmal hatte die eine äußerst sexy Perücke, und dann finde ich, hat sie einfach echt auch nicht schlecht gespielt. Die war schön distanziert, böse, leicht, wahnsinnig. Das passt schon. Das hätte ich schlechter hingekriegt, auf jeden Fall, definitiv.
Ja, aber auch nicht die schlaueste Person, denn wenn man dann
so
diese mächtige Kugel im Keller von der eigenen Burg lagert, dann ist das schon so ein bisschen komisch, auch wenn man weiß, dass eigentlich in wenigen Tagen dadurch die Welt zerstört wird, sollte man das vielleicht nicht gleich in seinem Keller lagern. Diesen Kerzenraum, in dem vermutlich kein Fünkchen Sauerstoff mehr drin war und man da vermutlich einfach direkt erstickt wäre, wenn man den Raum betreten hätte. Den fand ich auch toll. Also, wer hat diese ganzen Kerzen eigentlich angezündet?
Das, ja. das war Danilo Donati. Ich kann es dir sagen, er hat sie alle einzeln angezündet.
Aber vielleicht waren die Kerzen ja auch die Diebstahlsicherung, dass man sich gedacht hat, haha, wir brauchen das Ding gar nicht bewachen lassen, weil wer da reingeht, kippt eh sofort um.
Ich glaube tatsächlich, Dino De Laurentiis hat Ikea durch die schweren Jahre gebracht, weil er alle Kerzen gekauft hat.
Ja, stimmt. Eigentlich haben da noch die Wandtattoos gefehlt in dem Raum.
Aber wir sind an einem genau richtigen Punkt, nämlich bei der Königin Gedrin, denn wir haben zwischendurch schon mal so ihr Hauptgemach, also ihren Thronraum gesehen und den fand ich sehr, sehr abgefahren. Zum einen diese Spinne, die sie hat, diese Riesenspinne, die ist so flauschig. Ich möchte diese Spinne unbedingt hier in meinem Keller haben. Und der Alchemist ist wunderbar grün-orange, inklusive aller alchemistischen Tinkturen und Dinge und ein Traum. Und dann kommt der großartige Gag, der dämliche Alchemist soll dann die Reisegruppe Red Sonja, nenne ich sie mal, ins Bild kriegen. Und dann kommt dann nur so eine barbusige Tänzerin und dann wird er angeherrscht. Er sollte mal gefälligst an andere Sachen denken. Oh mein Gott, das ist so schlecht und flach, dass ich fast leicht gekichert hätte auf dem Sofa.
Ich muss sagen, das konnten die damals ja noch gar nicht ahnen, aber das erinnert mich so heutzutage an Leute, die in so einer Videokonferenz ihren Bildschirm teilen und nicht dran denken, oh, ich habe ja noch gar nicht die Tabellen offen.
Ja, oder als Hintergrundbild dann irgendwie ein Aktfoto oder so.
Ja, genau. Aber ich muss sagen, den Alchemisten fand ich sowieso cool, weil ich fand irgendwie, dass so sein ganzer Aufbau, der hat mich irgendwie so an DJ-Pult erinnert und irgendwie auch so, wie er dann immer aktiv da so rumgezappelt hat und so. Also es hatte schon so ein bisschen was von DJ-Alchemie und fand ich aber auch cool. Ich muss sagen, die Burg von ihr, die fand ich aber auch, und jetzt anschnallen und festhalten, die fand ich auch total genial, weil ist euch mal aufgefallen, dass eigentlich die ganze Burg von außen nur aus Gesichtern mit ganz langen Schnurrbärten bestand.
Natürlich.
Und deswegen habe ich sie in meinem Kopfkanon die Bartburg genannt.
Ja, ich glaube, in der Burg ist sowieso kurz vorher irgendwie eine Halloween-Party gewesen und die planen eine. Da haben ja auch überall so Skelettdeko rumgehangen am Ende. Also ich glaube, das wäre auch super geeignet, auch durch diese wunderbare Spinne, die Moritz schon erwähnt hat, die eigentlich auch nicht kriechen konnte. Die konnte ja nur auf der Stelle so rumbauen.
Aber da konnte so umso mehr rumzappeln. Also das war schon cool. Und ich muss sagen, die Skelette, ich bin ja sowieso großer Skelett-Fan, aber für die Skelette habe ich mir im Kopf auch wieder meine eigene Origin-Story überlegt, weil meine Variante ist, jedes Mal, wenn jemand, ich sag mal, an die böse Seite von Königin Gedrin gerät, wird er halt platt gemacht, Fleisch kommt von den Knochen runter, die Knochen werden golden angemalt und in ihrem Saal ausgestellt. Einfach so als kleine Warnung, guckt doch mal da oben, die Skelette, die ihr seht, das waren die letzten Leute, die mir doof gekommen sind.
Ja, aber wo wir gerade bei dem Alchemisten noch waren und hier Gedrin, beziehungsweise muss ich natürlich im Deutsch richtig aussprechen, Gedrin, wie man es immer wieder gesagt hat. Und sie verrät doch quasi am Ende den Alchemisten, der quasi an seinem DJ-Pult steht und immer hin und her teleportiert wird und dann noch Sonja hier diese Schnittwunden zufügt und sie dann eigentlich die ganze Zeit so rüberguckt zu dem Alchemisten, so auf die Art, so hey, 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 guck mal, da drüben ist eigentlich der Magier und ja. Dann läuft sie dahin und schnetzelt den weg.
Ja, also das war leider nicht, seine Sternstunde nicht, die von Königin Gedrin auch nicht, aber irgendwas ist ja immer. Mich hat allerdings gewundert, wenn er doch so coole Fähigkeiten hat, dass er unserer Red Sonja irgendwelche Verletzungen hinzufügen kann. Wieso mache ich das denn an am Bein und am Arm und so und nicht vielleicht an so einem Körperteil wie dem Hals?
Ja.
Das wäre zu einfach.
Er kann nur so kleine Kratzer verursachen.
Ja.
Wir haben übrigens noch meine Lieblingsfigur verpasst, von der ich gerade nicht den Namen weiß. Es könnte
Eichhol.
Ist das der, der aussieht wie das uneheliche Kind von Uwe Ochsenknecht und einem Ochsenfrosch, der Berater von Gettel?
Ja, genau der.
Da war ich überrascht, dass er ob dieser merkwürdigen Ahnenreihe wirklich gar nicht schlecht gekämpft hat, als er versucht hat, mit den Goldschätzen abzuhauen. Aber dafür stirbt er dann umso erfreulicher und wird von Prinz Tarn mit der Eingangstür planiert.
Aber unser Eichhol hat auch noch ein Geheimnis. Denn, lieber Moritz, kleine Aufgabe für dich.
Oh Gott, ich hab Angst.
Buchstabiere den Namen Eichhol, I-K-O-L, mal rückwärts.
Das ist mir gerade in dem Moment aufgefallen, als ich auf meine Schrift gesehen habe. Aber meinst du, das ist Absicht? Hast du das irgendwo gelesen oder ist das nur ein Zufallstreffer?
Nee, ich habe das tatsächlich gelesen. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, oh, man wollte uns jetzt wirklich den Bruder von Thor zeigen. Aber ich glaube, dass zumindest die Namenswahl so ein bisschen dahin gehen sollte, dass das quasi den Charakter nochmal so ein bisschen unterstützt.
Okay. Ja gut, ja, das kann sein. Dann geht das. Dann
ist nicht. Vermutlich den wenigsten aufgefallen. Mir auch erst gerade, als Tolle das erwähnt hat. Aber ich habe Todde im Vorfeld schon mitgeteilt, nämlich heute früh, nachdem ich den Film gesehen habe, dass der Film etwas geschafft hat, was noch keinem Film zuvor gelungen ist. Nämlich er hat mir einen Ohrwurm verursacht und nicht von der Musik, sondern mir ging einfach irgendwann dieses ganze Zack, Zack, Zack total auf die Nüsse von diesem kleinen Prinz. Und ich habe das einfach dann im Kopf gehabt, auch wenn der gerade nicht zu sehen war.
Hat immer so eine Kata-Übung, Trocken-Schwertkampf-Übung mit seinem 30-Zentimeter-Linealschwert gemacht, stimmt.
Ja, wobei ich sagen muss, die Szene, die wir ja vorhin auch schon mal angesprochen haben, als Kalidor und Red Sonja um die Hand von Red Sonja gekämpft haben. Ich fand's ja noch cool, wie ambitioniert und so, ne, so, hey, ich möchte ja irgendwann groß und stark werden, dann unser Prinz Tarn am Anfang noch die ganze Zeit so mitgekämpft hat und so versucht hat, sich so ein paar Moves abzugucken und dann irgendwann einfach nur noch so gelangweilt da saß und so lustlos, so ansatzweise so die Bewegung noch mitgemacht hat. Also da muss ich sagen, das war so ein Moment, der bei mir dann auch funktioniert hat vom Humor her.
Ja, was auch unfassbar trashig war, war natürlich der Kampf gegen die Gummieidechse im Wasser, als hey. Arne da auch wieder wie Scrat dazu kam.
Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich das Löwen-Wasser-Löwen-Monster-Maschinen-Ding sie total mochte, sei nicht so gemein. Das war für mich das Highlight des Films.
Ich sag mal, mein Highlight an dieser Kampfszene war, dass Arnold Schwarzenegger sagt, es ist eine Maschine, man kann es nicht töten. Welche Maschine hat denn Arnold nochmal gespielt, die man nicht töten konnte?
Ja. Ja, auch super, dass man erst sagt, es wäre eine Maschine und dann, hey, komm, wir müssen die Augen rausschneiden, wir müssen es blenden. Das ergab natürlich auch keinen Sinn mehr da zu dem Zeitpunkt.
Ja. Ich sag mal so, wir müssen es blenden, damit es uns quasi nicht mehr sieht, damit es nicht mehr zielgerichtet angreifen kann. Würde ich ja sogar noch kaufen. Aber warum diese Maschine, nachdem ihm halt die Augen genommen wurden, warum die dann da so völlig abgedreht ist, das hat halt irgendwie, also ja, wir müssen das jetzt einfach so hinnehmen, dass das so ist, aber nachvollziehbar fand ich das jetzt auch nicht.
Das stimmt schon.
Wenn mir die Brille runterfällt, dann raste ich auch aus.
Dann stelle ich mir gerade so vor, dir fällt die Brille runter und du schlägst einfach nur noch wild um dich.
Dann sehe ich nichts mehr
und
will nur noch alle töten. Ich verstehe das Monster gut.
Ja, ich sag mal, andere, wenn ihnen die Dingens hier, Kontaktlinse runterfällt, die dann alle, bitte alle nicht bewegen, bitte alle nicht bewegen. Und ja, wenn die Brille runterfällt, dann ist halt Ende im Gelände.
Ja, ein bisschen befremdlich fand ich auch die 80er Jahre Erziehungstipps. Hey, wir müssen den Jungen einfach mal holen und ordentlich übers Knie legen und sowas. Also das war auch so ein bisschen, da ging mir auf die Nüsse, aber das kann man auch sicher anders machen, als ihm den Arsch zu hauen, wie es auch teilweise angedeutet wird.
Auf der Brücke über diesen Magmaschlund war er sehr kurz davor. Brigitte hatte schon angesetzt, in sich in hat ihn übers Knie gelegt und wollte ansetzen, aber Falcon hat ihn gerettet.
Aber ich muss sagen, also auch wenn es irgendwie ein bisschen komisch war, aber ich muss sagen, ich fand an der Stelle, hatte Falcon so eine gewisse Doppelbödigkeit, als er gesagt hat, nein, tut ihm das nicht an. Tut das mit mir, so sinngemäß.
Ja, ja.
Nehmt mich an seiner Stadt.
Genau.
Oh ja, Gott. Ach, ist schon irgendwie ein unterhaltsamer Film gewesen. Am Ende reitet man ja auch noch nach Mordor, weil auch das wieder so Matte-Painting-mäßig, dieser Vulkanberg, der da stand. Und als man dann bei der Burg dann ankommt, sieht das auch völlig anders aus. Da. So auch das war ganz interessant zu beobachten. Aber ja, der Film war unterhaltsam auf so seine eigene Trashigkeit. Also das ist aber auch kein Film, den ich mir jetzt vielleicht wie ein Conan 1 oder so nochmal angucken werde in Zukunft. Aber nee. Er hat mich auf eine gewisse Art und Weise genervt und unterhalten zugleich.
Ich muss sagen, was ich an dem Film wirklich mochte, und das hat ja Moritz eigentlich auch schon so ein bisschen angedeutet, ist, dass der Film, ja, der hat jetzt keine besonders tolle Handlung und der wirkt jetzt nicht besonders episch, aber im Vergleich zu Conan der Zerstörer hat der wieder so ein bisschen das Tempo rausgenommen. Man hat sich wieder für alles ein bisschen mehr Zeit genommen. Ob das jetzt immer ein Vorteil war, sei mal dahingestellt. Aber man hat es getan und das wusste ich durchaus zu schätzen.
Und ich weiß, dass ich jetzt irgendwann Urlaub in den Abruzzen machen möchte, denn das war echt schön da. Also auf nach Italien. Und ich habe hier noch eine Sache notiert. Es gibt ja diesen Endkampf und dann Königin Gedrin, deren Namen ich mir noch nicht mal merken kann, obwohl ich die eigentlich ganz cool fand. Königin Gedrin fällt dann so runter in den Schicksalsberg, bevor dann der Riesenfußball-Talisman hinterhergeworfen wird. Und ich habe mir nur notiert, oh, Leute, die schrampelnd auf Lava zufallen, sehen in Filmen nie gut aus. Weil das ist irgendwie tricktechnisch anscheinend nicht so zu machen, dass das wirklich gut aussieht. Da hast du nur so diese rudernde Form über diesem komischen feuerähnlichen Dingsi. Und wenn wir noch den Film zu Ende erzählen wollen, natürlich als dann alles gut ist und der Schicksalsberg explodiert ist, reiten die vier auf die Kamera zu. Und dann kommt es natürlich noch zum Kampf zwischen Conan und der Frau von Sylvester Stallone. Und sie küssen sich und Schluss, denn sie kämpfen dann doch gar nicht miteinander und haben irgendwie sich als gleich, als ebenbürtig, als gleiche Gegner angesehen. Aber dieses Gewand, was sie anhat am Schluss, das ist unfassbar spektakulär. Das sieht aus wie ein Albtraum von Gaultier, der so richtig nochmal einen rausgehauen hat, so riesig wallend mit so einer Pelzborte an jeder Stelle, wo man nur eine Pelzborte befestigen kann. Spektakulär. Ich wünsche mir das zu Weihnachten. Oder meine Frau kann ja gut nähen. Vielleicht kriegt die sowas mal hin. Ich würde das anziehen.
Ja, ich muss sagen, was ich an dieser Szene besonders mochte, auch da konnte Falcon wieder für mich punkten, war nämlich, dass er schon als die beiden angefangen haben zu kämpfen, und der Kurze so entnervt geguckt hat, dass er dann schon so ein bisschen so geschlucht hat, ach, junge Leute, die verliebt sind, wie schön, ne? Und hat aber nichts gesagt. Und da kommen wir aber leider auch direkt wieder. Und das ist jetzt der letzte Punkt, an dem ich dieses schlimme Synchro nochmal ansprechen muss. Da kommen wir leider auch wieder zu diesem Rainer Brandt-Ding, weil an der Stelle, als die beiden da nämlich wegreiten und kommt irgendwie in der deutschen Version noch so ein Spruch so, ach ja, die Frauen immer. Und den gibt's in der englischen Version nicht. Da ist nichts. Da wird nichts gesagt. Die reiten einfach nur weg.
Also, war Rainer Brandt so viel Stille? Das erträgt er nicht. Das kann er nicht.
Nee, und vor allen Dingen muss er halt einfach als ganzer Kerl, der er ist, muss er einfach nochmal drauf hinweisen, wie kompliziert doch die Frauen immer sind. Also.
Ja, schon so ein bisschen schwierig. Ja. Aber auch den Kampf, den die beiden hatten hier und Achtung, Wortspiel, bis zum Morgengrauen. fand ich aber auch so den einzig gut gelungenen Schwertkampf irgendwie in dem ganzen Film, wenn man von gut reden kann.
Wobei, ich muss sagen, ich fand eigentlich die Stelle hier mit Queen Gedren, die fand ich auch gar nicht so kacke. Also war jetzt auch kein guter Kampf, aber ich muss sagen, zumindest Sandal Bergman selber hat halt eigentlich einen ganz guten Job mit dem Schwert gemacht. Also das war so einer der wenigen Menschen in diesem Film, dem ich abgenommen habe, dass er vorher schon mal ein Schwert in der Hand hatte.
Und ja, ich finde das schön, das ist ja wie bei dem Barbarian-Computerspiel beim ersten. Du siehst zweimal wirklich nur einfach so ein glattes Ausholen mit dem Schwert und dann so ein Kopf, der in hohem Bogen wegfliegt. Ja. Einmal der Zauberer und einmal vorher irgendein Hayopai direkt so ein klassisches No-Name-Gegner, so ein Redshirt zu Beginn. Aber sehr, sehr klassisch. Wirklich, du siehst und immer die gleiche Einstellung. Du siehst nur das Schwert ausholen, dann so kusch im nächsten Bild. Ist halt ab 16. Ab 18 hätten wir dann auch das Ganze gesehen.
Genau, da hätte die Spinne vielleicht auch krabbeln dürfen, aber ich glaube, wir sind durch. Mal gucken, ob wir uns zu dritt noch anderen Barbaren-Filmen widmen wollen überhaupt. Und an der Stelle, ja, vielen Dank, Todde, und vielen Dank, Moritz. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Jetzt seid ihr schon alle weg, aber ich hätte noch einen kleinen Tipp zum Schluss, bevor ich mich rausschleiche. Und zwar, wir hätten ja die Option, Conan der Abenteurer, die grandiose Serie mit dem Charakterdarsteller Ralph Möller zu besprechen. Falls wir das nicht machen wollen, weil es unter jeglicher Würde ist, der System Matters Podcast ist ja eigentlich ein Rollenspiel-Podcast, aber Frank und Daniel kämpfen sich da tapfer durch die Conan der Abenteurer Folgen. Man müsste dafür zwar Patreon werden für irgendwie 2 Euro Schnickschnack oder 2 Dollar oder sowas im Monat. Aber das lohnt sich. Die sind bei Folge 7 und leben immer noch und sind immer noch geistig halbwegs beieinander. Aber vielleicht machen wir das ja auch. Man weiß es nicht. Wir werden uns selber überraschen lassen müssen. Mit diesem Tipp sage ich auch tschüss.
Ciao.